HR Info Wirtschaft. Mit Alexander Schmidt. Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland zwar keine Seltenheit mehr, aber in den allermeisten Unternehmen immer noch die Ausnahme. Bei großen und börsennotierten Firmen sind gerade mal 10% der Vorstände weiblich. Zwar steigt ihre Zahl, seitdem die Bundesregierung in den Aufsichtsräten eine 30% Frauenquote eingeführt hat, aber nur in Minischritten. Jetzt kommt mehr Bewegung in die Diskussion. Die SPD-Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lambrecht wollen auch für Vorstände eine Mindestzahl an Frauen gesetzlich vorschreiben. Ich habe drei Top-Managerinnen getroffen, mit ihnen über ihre Karrieren, ihre Vorbilder, ihre Meinungen zu einer Frauenquote gesprochen. Mädchen haben in der Schule die besseren Noten, machen öfter Abitur und beginnen häufiger ein Studium als gleichaltrige Jungen. An den Unis gibt es deswegen mittlerweile so viele Studentinnen wie nie zuvor. Sie dominieren inzwischen Fächer wie Medizin, Mathematik oder Betriebswirtschaftslehre. Diese Bewegung kommt bei den Firmen an. Immer mehr Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Umso lauter werden deshalb die Forderungen, auch Vorstände und Aufsichtsräte sollten vielfältiger werden. Weiblicher, jünger, internationaler. Angefangen hat das vor mehr als 100 Jahren, als Frauen für Gleichberechtigung und Emanzipation auf die Straße gingen. Sanofi-Managerin Martina Ochel sagt zum Internationalen Frauentag:
Es ist für mich persönlich immer noch mal ein Tag, der uns daran erinnert, dass wir Frauen gerade im Bereich des beruflichen Umfelds noch nicht gleich da sehen, wo wir auch Männer haben.
Elke Frank, Vorständin bei der Software AG.
Wenn wir so die letzten 5 Jahre anschauen, haben wir deutliche Fortschritte erzielt, können auch stolz sein, aber das reicht noch nicht. Ich glaube, wir müssen mehr Frauen noch in Führungspositionen bringen und dieses Thema auch immer wieder betonen und stressen.
Nicht nachlassen auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung. Martina Ochel ist Geschäftsführerin bei Sanofi Deutschland, verantwortet dort das Geschäft mit Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen, Multiple Sklerose, Krebs sowie Autoimmunerkrankungen. Hat sie sich auf ihrem beruflichen Weg immer als gleichberechtigt empfunden?
Ich glaube, ich bin das, was man einen Glückskeks nennt. Ich habe extrem viel Gleichberechtigung erfahren. Ich habe in jüngeren Jahren das Thema, dass ich Frau bin, nie als einen Begrenzungsfaktor empfunden. Also ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, interessanterweise. Wenn ich heute so zurückgucke, liegt es vielleicht auch daran, dass ich damals noch auf Management-Ebenen unterwegs war, wo das in der Tat auch keine Rolle gespielt hat. Dass das Thema Frau sein eventuell ein limitierender Faktor ist, habe ich zum ersten Mal mich damit auseinandergesetzt, als ich in einem Großkonzern letztendlich Geschäftsführerin wurde.
Hatten Sie nie den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel in der und der Situation ein Mann gewesen wäre, wäre die ein oder andere Entscheidung oder Reaktion anders verlaufen?
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Frauen treffen ganz anders Entscheidungen oder führen auch Gruppen zu Entscheidungen heran, als Männer das tun. Frauen sind sicherlich mehr konsensorientiert, versuchen den Konsens im Team zu erreichen und dann gemeinsam eine Entscheidung zu fällen. Das ist für Männer, so habe ich oft Diskussionen erlebt, gar nicht so wichtig. Also da gibt es einen, der ist der Chef und der trifft halt die Entscheidung. Und dann sitzen die anderen dabei und nicken. Und vielleicht ist noch wichtig, dass noch ein zweiter Meinungsbildner dabei ist, der mit dem Chef einer Meinung ist. Und dann ist die Sache eigentlich auch schon gelaufen.
Was war rückblickend entscheidend, dass Sie es beruflich so weit geschafft haben?
Ich sag mal, eine Komponente ist dabei, der messen wir Frauen immer extrem viel Bedeutung bei. In dem Rückblick weiß ich aber, so viel Bedeutung hat es dann gar nicht. Das ist das Thema Fleiß. Ich war sicherlich jemand, der immer extrem engagiert war, extrem fleißig war, immer gut vorbereitet in jedes Meeting gegangen ist. Das Zweite ist, ich bin jemand, der leicht Kontakte macht, der auch nicht scheu ist, in einem Meeting sich vorne hinzustellen, zu präsentieren. Sprich, ich war immer visibel. Und die Kontaktfähigkeit hat mir sicherlich auch immer geholfen. Ich habe mich nie schwer getan, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Also das, was man heute wahrscheinlich als Netzwerken bezeichnen müsste. Also die drei Komponenten haben eine wichtige Rolle gespielt. Wobei man sagen muss, ich habe lernen müssen, dass das Thema Netzwerken so wie ich es am Anfang intuitiv gemacht habe, später dann nicht mehr gereicht hat.
Heißt Erfolg haben auch verzichten, Dinge tun, die man vielleicht gerne täte?
Ja, die klare Antwort ist ja. Also in meinem Fall war es, auf Kinder zu verzichten. Ich will gar nicht mal sagen, dass es ein sehr bewusster Prozess war, so im Sinne von, entscheide ich mich jetzt für Karriere oder für Kinder? Aber am Ende ist es so passiert. Die Karriere war da, es ergab sich immer wieder der nächste Schritt. Es hat eigentlich nie so richtig gepasst. Und dann war die Zeit vorbei, wo das möglich war, noch eine Familie zu gründen. Und deshalb würde ich sagen, dem Thema müssen wir uns sicherlich viel widmen, wenn wir in Richtung Gleichstellung der Frau über alle Hierarchien hinweg, über alle Management-Ebenen hinweg. Wie wollen wir das Thema lösen oder wie wollen wir Frauen darin unterstützen, dass es eben keine Entweder-oder-Entscheidung ist? In der Beziehung war ich sicherlich kein Role Model.
Frauen wird insbesondere in Deutschland ja gerne ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn sie versuchen, Partnerschaft bzw. Familie mit ihrer Karriere und ihrem Beruf zu vereinigen. Kennen Sie dieses schlechte Gewissen?
Das schlechte Gewissen kenne ich, obwohl ich selber keine Kinder habe, aber natürlich ist der Freundes- und der Familienkreis oft zu kurz gekommen. Ich will aber sagen, dass es auch wir Frauen selber sind, die hier diesen Entschluss immer wieder neu treffen müssen und dann uns manchmal dann, wenn wir die Entscheidung treffen müssen, ist es jetzt Familie oder Freunde oder ist es Beruf, in unserem Anspruch, doch wirklich richtig, richtig gut zu sein, uns dann wieder für, ich mache noch mal eine Extrastunde im Büro. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Frauen ab einem bestimmten Zeitpunkt überlegen, will ich auch noch den nächsten Karriereschritt machen? Bin ich bereit, diese Opfer zu bringen in der Entscheidung? Ich will genauso perfekt, ich will genauso gut Mutter sein und Familienmitglied und Freundin und was auch immer, wie ich im Beruf gut sein will. Und in dieser Zerrissenheit entscheiden sich Frauen dann eben doch oft für Kinder, Familie und sagen, ich gehe jetzt mal eine Zeit lang einen Schritt zurück, gehen auf Teilzeit oder machen eine Elternzeitpause. Und das ist die Zeit, die dann manchmal später fehlt, in denen vielleicht bestimmte Karriereschritte hätten gemacht werden können oder sogar müssen.
Seitdem es in deutschen Aufsichtsräten eine 30% Frauenquote gibt, steigt der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen. War das eine sinnvolle politische Entscheidung?
Es war eine richtige politische Entscheidung, weil überall da, wo wir bisher keine Quoten haben, sind die Entwicklungen doch eher marginal. Also wenn wir uns anschauen, Frauen in Vorständen haben wir diese Quote ja noch nicht. Da entwickeln sich die Zahlen von Jahr über Jahr vielleicht so in 3-4% Schritten. Da, wo wir eine Quote eingeführt haben, sind das natürlich Schritte in 7-Meilen-Stiefeln gewesen. Und natürlich würde ich mir wünschen, wenn das Ganze auch ohne Quote ginge. Aber die Realität lehrt uns eben, dass es ohne Quote nicht in dem Tempo geht, wie es derzeit passieren soll, nämlich 2025 50-50.
Wir haben ja als aktuellen Frauenanteil in Vorständen börsennotierter und größerer Unternehmen von rund 10%. 2/3 aller Vorstände sind ausschließlich mit Männern noch immer besetzt. Brauchen wir auch für Vorstände diese Mindestquote für Frauen?
Wenn wir 2025 50-50 haben wollen, ja. Anders werden wir da nicht hinkommen.
Außerhalb der Unternehmenswelt gibt es mit Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin und Christine Lagarde als EZB-Präsidentin prominente Beispiele für erfolgreiche Frauen. Was würden Sie jungen Frauen raten, die Karriere machen wollen?
Augen auf bei der Partnerwahl, würde ich sagen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man zum einen früh sich damit beschäftigt, mit dem Partner gemeinsam, ist das okay, dass ich Karriere mache? Und wie begleitest du mich, Partner, der vielleicht auch einen Karrierewunsch hat? Wie organisieren wir uns als Team, um Familienwunsch und Karriere voreinander zu bekommen? Also ich glaube, das ist ganz elementar. Wenn da die Vorstellungen auseinandergehen, ist das schon mal kein gutes Fundament. Wenn dann der Weg der Frau gegangen wird, dann gibt es da, ich nenne das immer die Traummaße der Frau, das ist 60-30-10. Und das heißt, 10% sind die von mir schon mal genannten Fleiß, Engagement, gut sein im Job. 30% ist das Thema Visibilität, sichtbar werden, sich sichtbar machen, Selbstvermarktung. Und 60% ist tatsächlich Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Und dann bleibt am Ende etwas, das ist die Prise Glück. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann zuschlagen.
Sagt Martina Ochel, sie ist Geschäftsführerin bei Sanofi Deutschland in Frankfurt-Höchst. HR Info Wirtschaft. Positive Erfahrungen hat auch Rachel Empey gemacht. Sie ist Britin, seit 10 Jahren in Deutschland, verantwortet beim Gesundheitskonzern Fresenius das Vorstandsressort Finanzen. Hatte sie sich im Beruf immer als gleichberechtigt empfunden?
Grundsätzlich ja. Natürlich, es ist oft passiert in meinem Leben, dass ich bin alleine als Frau im Raum. Aber das ist bei mir normal. Ich sehe das als keinen Nachteil. Das ist nur, wie es ist und wie es war. Ich habe Mathematik in Oxford studiert. Ich war auch alleine im Raum. Das ist für mich nicht unfair. Das ist kein Nachteil. Das ist nur, wie es ist. Und man arbeitet mit den Konditionen, die da sind. Man muss nicht immer sehen, dass wenn man ein bisschen anderes ist, dass das negativ ist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Was ich gesehen habe, war immer für mich fair. Ich war nur bereit, hart zu arbeiten und mit dem Umfeld, die da war, zu arbeiten.
Sie haben gesagt, ich war bereit, hart zu arbeiten. Was war rückblickend für Sie entscheidend, dass Sie erfolgreich waren?
Ich habe immer probiert, authentisch zu bleiben. Ich habe immer gedacht, wo bin ich gut? Was kann ich persönlich machen? Und ich sollte dann wirklich mit dieser Komponenten arbeiten. Ich habe immer probiert, alles nach vorne zu pushen und wirklich jeden Tag die Beste für mich selber zu machen, die Beste für meine Firma zu machen, die Beste für mein Team zu machen. Und das war für mich, ich denke, ein Erfolgsfaktor.
Bedeutet Erfolg auch verzichten, Dinge nicht tun, die man vielleicht gerne tun würde?
Man muss immer Entscheidungen treffen. Mit der Information, die an den Tag verfügbar ist. Und es ist niemals perfekt. Ich habe immer gedacht, was denke ich, was macht Spaß? Wo denke ich, dass ich es gut machen kann? Mit wem möchte ich persönlich arbeiten? Und dann ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich hatte immer, ich denke, im Kopf eine generelle Idee, was könnte für mich gut sein.
Was war Ihre Generalidee im Kopf?
Meine generelle Idee, auch schon wenn ich 6 oder 7 Jahre alt war, ich möchte in Business arbeiten. Vielleicht mit Zahlen, mit Geld. Und das heißt, es war schon für mich klar, das ist auch meine Fähigkeit. Das ist, ich fühle mich wohl in so einem Umfeld und das ist so geblieben.
Frauen wird insbesondere in Deutschland gern ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn sie versuchen, Partnerschaft bzw. Familie mit Karriere, mit Beruf unter einen Hut zu bringen. Kennen Sie dieses schlechte Gewissen, im Englischen guilt?
Ja, sicher. Ich muss sagen, ich habe keine Kinder. Ich bin geheiratet, aber ich habe keine Kinder. Das heißt, ich kann nicht von persönlicher Erfahrung sprechen. Aber sicherlich, ich sehe das mit meinen Kolleginnen. Ich denke, als Frau, als Mutter, man kann wirklich vorbildlich sein, auch für die nächste Generation. Das ist, die Frauen und die Mütter sollten aus meiner Perspektive zu Hause sein mit ihrer Familie und gleichzeitig können und sollten arbeiten, wenn sie es machen möchten. Sie müssen es nicht. Es sollte eine ganz klar und einfach persönliche Entscheidung sein. Und wir in einer Firma, in einem Unternehmen, sollten es wirklich unterstützen. Weil wir haben so viele Talente in Eltern, Mutter und Vater, ehrlich, die wir auch konzeptuell benutzen sollten und müssen. Ich sehe es natürlich in meinen Kolleginnen und ich probiere immer zu verstehen, an was wir als Firma machen können, es zu unterstützen. Weil wir brauchen diese Erfahrung, wir brauchen diese Talent, aber gleichzeitig, sie müssen auch wohlfühlen, dass sie genug Zeit mit ihrer Familie haben. Das ist aus meiner Perspektive machbar.
Seitdem es in deutschen Aufsichtsräten eine 30% Frauenquote gibt, steigt der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen. War das eine gute, eine sinnvolle politische Entscheidung Ihres Erachtens?
Ob die Quote in Aufsichtsrat hat etwas mit dem Niveau in Vorstand zu tun, ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, was für mich persönlich sehr wichtig ist, ist, wenn ich einen Job bekomme, dass ich es bekommen habe, weil ich die beste Kandidatin bin. Punkt. Ich möchte niemals im Raum sein, weil ich ein Quota-Kandidatin bin. Das ist für mich nicht okay. Dass wir wirklich immer gucken sollten, dass wir Diversität in unsere Teams haben. Ob das ein Kleinteam ist, ob das ein Geschäftsführerteam ist oder ob das ein Vorstand oder Aufsichtsrat ist. Für mich Diversität ist sehr wichtig. Aber das ist nicht nur, ob man ein Mann oder Frau ist. Das ist eine Erfahrungsfrage, eine Qualifikationsfrage, ist eine internationale Frage, persönlicher Hintergrund. Das heißt, ich bin kein Fan von Quotas. Ich bin ein Fan, dass wir wirklich uns alle gucken sollten, ob wir genug Diversität haben in den Teams, mit denen wir arbeiten, weil das ist für mich die zukünftige Erfolgsfaktor für dieses Team.
Außerhalb der Unternehmenswelt gibt es Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, Christine Lagarde als EZB-Präsidentin. Das sind prominente Beispiele für erfolgreiche Frauen. Was würden Sie jetzt jungen Frauen raten, die Karriere machen wollen? Was würden Sie denen raten?
An Frauen, aber auch an Männer für mich, für beide, für junge Leute. Für mich, was wichtig ist, dass sie überlegen, was sie im Leben machen möchten. Man hat nur ein Leben. Das heißt, die Entscheidungen, die man macht, wenn man 20 oder 25 ist, sind sehr, sehr wichtig. Sie sind die Grundlage für die Zukunft. Und man sollte auch wirklich think big sagen. Man sollte überlegen, wo man gut ist, was persönliche Fähigkeiten sind und benutzen sie. Nicht immer denken, oh, ich bin schlecht hier, ich könnte es besser machen. Denken, wo bin ich gut? Und ich kann darauf als Basis etwas bauen, etwas machen. Think big.
Denke groß, sei mutig, sagt Rachel Empey, die Finanzchefin des DAX-Konzerns Fresenius in Bad Homburg. HR Info Wirtschaft. Wiederum andere Erfahrungen hat Elke Frank gemacht. Sie ist Vorständin für Personal und IT bei der Software AG in Darmstadt. Hatte sie in ihrem Berufsleben immer den Eindruck, gleichberechtigt zu sein als Frau?
Ich muss sagen, für mich persönlich, ich wurde immer von meinen Chefs und auch Chefinnen immer gefördert. Man hat mir viel Vertrauen entgegengebracht, mich auch oft in größere Funktionen mit breiten Fußstapfen gesteckt und hat mich auch ein bisschen schwimmen lassen. Wenn ich untergegangen bin, hat man mich wieder an die Wasseroberfläche gezogen und mir geholfen, mir die Hand gereicht. Also ich muss sagen, ich wurde in meiner Karriere immer wirklich extrem unterstützt, mir wurde geholfen. Ich habe gutes Feedback bekommen, ich konnte mich weiterentwickeln, ich habe keine Benachteiligung erlebt.
Hatten Sie nie den Eindruck, wenn jetzt zum Beispiel in dieser oder jener Situation, wenn Sie dann Mann gewesen wären, dass vielleicht Entscheidungen oder Reaktionen andere gewesen wären?
Wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, für mich war es eher ein Vorteil, vor allem, weil ich mich sehr in männerdominierten Bereichen und Sektoren getummelt habe. Ich habe angefangen im Automotive-Bereich bei Daimler, bei Mercedes, dann bei Carl Zeiss, dann bei Microsoft, sind sehr männerdominierte Welten. Und jetzt bei der Software AG, auch wenn wir bei 30% Frauen liegen, trotzdem natürlich hauptsächlich männerdominiert. Ich fühle mich da wohl und mir hat eigentlich eher das Anderssein geholfen.
Was war rückblickend entscheidend, dass Sie es beruflich so weit geschafft haben?
Lassen Sie mich zwei Dinge nennen. Zum einen, natürlich gab es auch Rückschläge, natürlich gab es Niederlagen, jeder macht Fehler. Und das Entscheidende war für mich, daraus zu lernen und diese Niederlagen auch zu diskutieren, zu reflektieren und dann noch gestärkter aus diesen Niederlagen, Fehlern auch wieder nach vorne zu gehen und daraus zu lernen und es dann auch besser zu machen. Das war für mich sicher entscheidend. Und das Zweite auch, authentisch zu bleiben. ich bin gut damit gefahren und will das eigentlich auch noch ein bisschen weiter tun, ich zu bleiben. Natürlich lerne ich habe mich weiterentwickelt und ich tue das hoffentlich immer noch, aber ich zu bleiben, meinen Stil zu leben und auch mit meinem Stil als Führungskraft zu wirken, auch mal einen Fehler zuzugeben, ja, authentisch zu sein, das war der andere Punkt, der mich prägt und der mich auch dorthin gebracht hat.
Bedeutet Erfolg auch auf der anderen Seite Verzicht, Dinge nicht tun zu können, die man vielleicht gerne tun würde?
Natürlich ist in der Position wie in der Geschäftsführung im Vorstand die Arbeitsbelastung, die, wie soll ich sagen, für ein Unternehmen verantwortlich sein, für viele Mitarbeiter verantwortlich zu sein, Business nach vorne zu bringen, das braucht viel Zeit und viel Einsatz. Ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Für mich ist das kostbarste Gut Zeit und das Thema Freizeit. Ich bin zum Beispiel leidenschaftliche Skifahrerin. Das muss ich mir rausschneiden, aber für mich sind diese Zeiteinheiten auch wirklich wichtig, um wieder zu mir zu kommen, um Kraft zu tanken, um auch neue Gedanken zu fassen. Und ich bin auch ein großer Fan solcher Auszeiten, ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber mal einen Tag, mal zwei Tage Freizeit zu haben, mit Familie und Freunden das zu verbringen, das ist wichtig und darauf achte ich sehr. Ich glaube, das ist auch wichtig, um auch gut im Job zu sein.
Frauen, insbesondere in Deutschland, wird ja gern ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn sie versuchen, jetzt Partnerschaft oder Familie mit der Karriere oder dem Beruf unter einen Hut zu bekommen. Kennen Sie dieses schlechte Gewissen?
Also natürlich kenne ich so Dinge, wie in Deutschland ja leider immer noch weit verbreitet sind, so wie dieses Thema Rabenmutter, was ich wirklich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich habe auch wirklich höchsten Respekt und ziehe den Hut vor allen Frauen, die neben ihrer Berufstätigkeit Kinder oder auch Eltern pflegen. Da ziehe ich wirklich den Hut. Auf der anderen Seite glaube ich, mit einer guten Organisation und einer guten Planung und auch ein bisschen Disziplin, was geht ja nicht nur um die Zeit mit Freunden und Partner und Ehemann, sondern auch für sich selber immer so ein bisschen Zeit auch noch einzuplanen. Wenn man das diszipliniert macht, ist das ganz gut handelbar.
Hatten Sie schon früh den Wunsch, Verantwortung zu übernehmen oder zu führen?
Ich muss sagen, mir hat das Führen von Teams und Mitarbeitern immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das war nach 4 Jahren, wie ich angefangen hatte bei Daimler, in die erste Teamleiterrolle. Das muss ich sagen, fand ich sehr spannend und ich wollte seit der Zeit das auch nie mehr aufgeben. Mir macht es einfach Spaß, Mitarbeiter zu fördern, Feedback zu geben und dann auch zu sehen, wohin sich jemand entwickeln kann mit der entsprechenden Hilfe oder mit der entsprechenden Training, Ausbildung und so weiter. Also das macht mir sehr viel Spaß, möchte ich auch nicht mehr missen.
Seitdem es in deutschen Aufsichtsräten eine 30% Frauenquote gibt, steigt ja der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen. War das eine sinnvolle politische Entscheidung damals?
Ich bin kein Fan der Quote. Ich war auch noch nie ein Fan der Quote. Allerdings muss ich sagen, ich mag, was die Quote bewirkt. Und allein, was Sie sagen, das Thema Aufsichtsräte hat in Deutschland extrem viel bewirkt. Und das zieht natürlich auch dann die Besetzungen in Vorständen nach. Von daher, ich mag die Auswirkungen der Quote. Natürlich möchte niemand eine Quotenfrau sein. Aber ich denke, für Deutschland war das ein wichtiger Schritt und hat durchaus auch, wenn man die letzten 5 Jahre anschaut, dazu geführt, dass wir dort besser aufgestellt sind.
Aktuell wird ja jetzt auch über eine Mindestquote für Vorstände gesprochen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Brauchen wir auch dort eine Mindestquote?
Wie gesagt, ich bin kein Fan der Quote. Und für mich ist immer wichtig, dass der bestqualifizierte Kandidat den Job bekommt. Und wenn es natürlich eine Frau ist, dann sollte es die Frau bekommen. Allerdings bin ich kein Fan der Quote.
Wir haben ja jetzt außerhalb der Unternehmenswelt mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen oder Christine Lagarde bei der EZB prominente Beispiele für erfolgreiche Frauen. Was würden Sie persönlich jetzt jungen Frauen raten, die eine Karriere machen wollen?
Ich würde 3 Punkte nennen. Zum einen, das hatte ich schon ein bisschen angeschnitten, authentisch bleiben, also ich bleiben, lernen, reflektieren, aber dann trotzdem bei einem selber bleiben. Nicht kopieren, Kopien fallen auf, also dieses authentisch sein, das ist was ich empfehlen würde. Das zweite, Mut haben, auch mal in große Fußstapfen zu treten, auch wenn man glaubt, puh, das ist ein großer Berg, mal schauen, ob ich den schaffe, aber durchaus da auch mal reinzuspringen, schwimmen zu lernen, die richtigen wie soll ich sagen, Supporttruppen sich ranzuholen und zu gucken, wie man durchschwimmt. Aber das ist mutig sein. Und das Dritte ist ja, aus Niederlagen zu lernen. Was lief schief, warum lief was schief und was kann ich in Zukunft besser machen? Das sind vielleicht die drei Prinzipien, die ich gerne jungen Frauen mitgeben würde.
Niemals aufgeben, weitermachen, besser werden, sagt Elke Frank, Vorständin der Software AG für Personal und IT. Sie, Rachel Empey und Martina Ochel sind drei Top-Managerinnen, die es ganz nach oben geschafft haben. Mit Fleiß, mit Können, mit ihrer jeweiligen Persönlichkeit. Sie alle stehen einer Frauenquote in Vorständen eher skeptisch gegenüber, räumen aber ein, dass die Quote in den Aufsichtsräten in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung gebracht hat in puncto Gleichberechtigung. Unser Thema in hr-info Wirtschaft. Die Sendung gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.